Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zur schönsten Sommerzeit melden wir uns wieder hier bei Harzlichen. Es begrüßen Sie recht herzlich
Bernd Sterne
und Konstanze Holthoff. Ja, und wir wollen Sie heute wieder in bekannte Harzer Städte entführen, denn da lebten Persönlichkeiten, die in die Geschichte eingingen und von denen Sie vielleicht auch noch nicht so viel gehört haben. Und die Sommerferien, die haben ja nun schon bereits begonnen und das Wetter lädt hoffentlich noch viel, viel zum Baden ein, bis die Schulzeit wieder beginnt. Und es gibt ja im Harz so sehr viele Badeseen und ich glaube, da reichen die Ferien gar nicht aus, um alle zu besuchen. Und darüber wollen wir uns unterhalten, ja Bernd?
Ich denke mal, dass das für jeden interessant sein wird und für jeden was dabei sein wird. Außer wenn natürlich nur ausschließlich auf volle Badeanstalten steht, okay. Die haben wir auch schon in den vergangenen Jahren schon mal einige vorgestellt. Heute wollen wir uns halt mal ein bisschen mehr mit Naturteichen und Naturbadeseen beschäftigen.
Nun Musik zur Einstimmung auf unser erstes Thema. Es lebe der Sport mit Reinhard Fendrich. Ja, also heute leben wir ja in einer Zeit, wer keinen Sport treibt, der wird ja schon fast ein bisschen als Außenseiter betrachtet. Ich wusste gar nicht, dass die Sportbewegung schon so alt ist.
Diese Sportbewegung mehr oder weniger ja von Gutsmuth initiiert wurde im 18. Jahrhundert, hat ja noch viel Widerstand erlebt.
Das ist ja bei neuen Ideen meistens so.
Die Kirche sagte ja damals noch, Gymnastik ist Teufelszeug. Man war damals absolut nicht dafür, dass die Bevölkerung sich sportlich betätigt. Nun gut, man muss natürlich auch sehen, die Masse anderer Leute hat auch noch viel körperlich zu tun, ja. Und wenn du den ganzen Tag körperlich arbeiten musstest, dann hast du sicherlich keine Lust, dann auch noch Sport zu treiben.
Vor allem, es war ja das frühe 18. Jahrhundert. Ja.
Den Namen Gutsmuth hat sicherlich der ein oder andere schon gehört, dass Johann Christoph Friedrich Gutsmuth, wie er mit vollem Namen heißt, allerdings ein Sohn Quedlinburgs ist und dort am 9. August 1759 geboren wurde. Das wissen sicherlich die wenigsten. Und Gutsmuth gilt ja bis heute mit Fug und Recht als Vater des Schul- und Volkssports. Und er hat ja auch, ja man kann so sagen, 1793 das erste Sportlehrbuch verfasst, was angeblich bis heute ja noch in entsprechenden Sporthochschulen und so weiter in die Ausbildung mit einfließt.
Aber ich denke mal, er hat dann mehr die Jungen auch angesprochen. Ich glaube mal, so mit Frauensport oder Mädchensport war ja zu dieser Zeit bestimmt noch nicht so aktuell.
Üblich war es ja eigentlich zur damaligen Zeit, dass Jungen und Mädchen getrennt unterrichtet wurden. Außer an Volksschulen oder sowas, wo dann nur ein paar Klassen, wo sie gemeinschaftlich unterrichtet wurden. Aber wer Gymnasien besucht hat oder sowas, das war ja meistens getrennt. Das steht auch nirgends. Das heißt ja, am Anfang seine ersten Spuren als Lehrer hat er sich ja schon als Kind verdient. Er muss ein sehr, sehr guter Schüler gewesen sein und hat dann in Quedlinburg die Söhne der Bürgerfamilie Ritter unterrichtet. Das war eine sehr angesehene Wissenschaftlerfamilie und Unternehmerfamilie in Quedlinburg. Und das war schon eine kleine Auszeichnung für, ich sage mal, mehr oder weniger einen Jugendlichen. Und ihm hat das Spaß gemacht und er hat sich dann auch selbst weitergebildet, bevor er dann zum Studium nach Halle gegangen ist und dort 1782 ein Theologiestudium abgeschlossen hat. Dann ist er zurück nach Quedlinburg und hat dort aber anscheinend keine Einstellung gefunden als Lehrer und ist dann nach Schnepfenthal bei Gotha. Dort war für die damalige Zeit ein sehr bekanntes Gymnasium. Ich gehe davon aus, weil er die zwei Söhne von der Familie Ritter aus Quedlinburg dorthin empfohlen hat, dass es ein Jungsgymnasium war. Und er hat dort unterrichtet, vor allen Dingen sein Schwerpunktthema Geografie. Und dann ist er aber auch irgendwie darauf gekommen, dass der Sport auf die Pädagogik einen erheblichen Einfluss haben kann und hat sich dann auch mit alten Schriften beschäftigt von Griechen und von Römern und hat dann seine Erkenntnisse daraus gewonnen und in seine Lehrertätigkeit mit eingebunden.
Gutsmut hat sich wieder an die Antike angelehnt, denn da waren ja Sportspiele gang und gäbe praktisch, auch vor einem anderen Hintergrund.
Ja.
Aber es ist ja in der Laufe der Zeit wahrscheinlich auch hier ein bisschen im Vergessenheit geraten.
Ja.
Und gerade auch die Kinder, wenn die den ganzen Tag sitzen, hat er vielleicht auch gemerkt, haben Konzentrationsschwierigkeiten, war ja früher auch ein strenger Unterricht. Und um auch das aufzulockern, hat er das sich bestimmt so gedacht.
Vieles andere ja auch, insbesondere im Mittelalter, in Vergessenheit. In der Antike gab es schon mehr oder weniger Profisportler. Ob Läufer oder sonst was. Es gibt da ja viele wissenschaftliche Auseinandersetzungen darüber, wie das beispielsweise mit den Gladiatoren waren. Aber das waren im Grunde in der Maurer Profisportler. Die Kämpfe dort waren auch zum Teil Schaukämpfe. Und die haben den ganzen Tag nichts weiter gemacht. Und dann natürlich die Ursprünge der Olympischen Spiele. Und dann, im Mittelalter hat es sowas nicht mehr gegeben. Da hat es dann ein bisschen Ritterturniere oder sowas.
Ja, aber das war ja wieder die Klasse unter sich.
Spieler mit Gutsmuts dann wurde initiiert und kam dann so ein bisschen in die Schulen.
Hat sich sozusagen für den Breitensport, wie man heute sagen würde, eingesetzt. Und sein Buch war ja wohl auch sehr bekannt, sozusagen Bestseller und wurde auch in mehrere Sprachen übersetzt.
Ja, eine ganze Menge diesbezüglicher Bücher und Aufsätze und dergleichen veröffentlicht. Man muss auch dazu sagen, zur damaligen Zeit hatte man nicht solche Buchschwämme. Was geschrieben wurde, wurde auch irgendwo schon mehr gelesen. Aber er hat dort, wie gesagt, abgesehen von der Kirche, großen Anklang gefunden. Und es war halt der Anfang Schul- und Breitensport. Und in Quedlinburg ehrt man Gutsmuts bis heute. Da sind Plätze, Straßen nachbenannt, Schulen nachbenannt und dergleichen, ne?
Ja, und immerhin hat er 52 Jahre als Lehrer gearbeitet, also sozusagen fast sein ganzes Leben.
Das ist schon eine Leistung,
ja,
oder?
Ja.
Das schafft halt keiner mehr.
Nee, das schafft halt keiner mehr. Ja, aber ob jemand heute den Schulunterricht von damals so machen wollte, sicherlich auch nicht, ja. Aber es hat immer so jedes seine Zeit. Ja, hat man also wieder etwas dazugelernt. Ich denke, können wir jetzt wieder eine Quizfrage beantworten, oder? Die Hörer, die das alle gehört haben jetzt. Ja, machen wir wieder Musik und wenden wir uns Herrn Große zu. Wir gehen jetzt noch ein bisschen in der Zeit zurück, nämlich ins 16. Jahrhundert. Und da wurde ein Mann geboren, der sich Büchern gewidmet hat.
Henning Große, ein Name, der aus unserer heutigen Zeit auch stammen könnte. Die meisten Namen von damaliger Zeit sind ja irgendwo ein bisschen eigentümlich. Teilweise sehr lange Vornamen oder sehr viele Vornamen. Ne? Aber Henning Große, ne, könnte auch heute gelebt haben. Aber wie gesagt, der wurde am 14. August 1553 in Halberstadt geboren. Viel mehr weiß man über ihn nicht. Über seine Herkunft und seine Eltern ist auch nichts weiter bekannt. Es wird aber angenommen, aufgrund seines weiteren Werdeganges, seiner Schulausbildung und so weiter, dass er aus wohlhabender Kaufmannsfamilie stammt. Er ist dann nach der Schulausbildung nach Leipzig gegangen und hat dort eine Lehre als Buchhändler bei dem damals sehr bekannten Buchhändler Konrad König in Leipzig gemacht. Henning Große muss auch ein außergewöhnlich guter Lehrling gewesen sein und auch sehr pfiffig und intelligent und lehrsam und ist somit sehr schnell in dem Unternehmen aufgestiegen, zum Handlungsbevollmächtigten und dergleichen und hat dann auch schon im Alter von 24 Jahren die Buchhandlung von Konrad König selbst übernommen. Er hatte dann auch andere Visionen als sein Ziehvater und Unternehmensgründer König. Er wollte nicht nur Bücher handeln, sondern er wollte auch Bücher machen. Und nicht nur Bücher machen, er wollte sie auch einem breiteren Publikum zugänglich machen. Wir haben da heute wahrscheinlich allesamt schlechte Vorstellungen, wie das damals überhaupt abgelaufen sein könnte.
Ja, es ist ja schon ziemlich lange her.
Es gab kein Internet, es gab kein Radio, es gab kein Fernsehen, es gab auch kein Buchkatalog oder irgendwas, wo man reingucken konnte. Im Grunde genommen konnte es ja nur irgendwie über Mund-zu-Mund-Propaganda weitergereicht werden alles.
Vielleicht gab es auch reisende Händler, die Bücher im Gepäck hatten oder vielleicht über die Post, die gab es ja damals auch. Und der wird eine Kundenkartei gehabt haben und die angeschrieben, ja, was er so anbietet vielleicht.
Zumindest muss es alles recht kompliziert sein, ja. Und zur damaligen Zeit, im ausgehenden 16. Jahrhundert, der Buchdruck war gerade so in der ersten Blüte. 100 Jahre zuvor gab es ja so gut wie noch nichts. Hatte sich dann auch in Frankfurt am Main die Frankfurter Buchmesse gegründet und dort etabliert. Rose hatte halt die Idee, einen Buchkatalog rauszubringen. Zur damaligen Zeit gab es da dann auch gleich Knatsch und Ärger mit einem anderen entsprechenden Buchhändler, was sich über Jahre hingezogen hat. Aber er hat sich dann mit seinem Widersacher Lamberg geeinigt und die beiden Verleger haben dann doch gewissermaßen zusammen gearbeitet.
Vielleicht haben sie beide die Vorteile erkannt, wie wichtig das ist.
Und somit gilt Henning Rose als Urvater des Leipziger Buchhandels und auch als, Begründer oder Urvater der Leipziger Buchmesse. Und die besteht ja bis heute. Wenn man mal so überlegt, wie viele Menschen in diesen Zeiträumen gelebt haben und von welchen noch Leistungen bis heute überliefert sind, sind nicht allzu viele. Seine Leistung Buchkatalog und Leipziger Buchmesse lebt heute noch, ja?
Ja, trotz Internet werden ja Kataloge immer noch gedruckt.
Viele waren ja der Meinung, hätte schon längst passiert sein müssen, dass das Buch durch E-Book oder sonst was abgelöst wird, aber es ist nicht so und ich glaube auch nicht, dass es in absehbarer Zeit so kommen wird.
Ja, das wird immer noch parallel laufen und solange man vielleicht noch ein Eselsohr ins Buch machen kann, was man im E-Book nicht machen kann, sage ich jetzt mal so simpel, hat es eben noch seine Berechtigung. Gut, man kann auch unterstreichen und ankreuzen im E-Book, aber hat eine andere Form.
So ist Henning Rose bedeutende Persönlichkeit aus unserer Harzregion und das war dann nach Leipzig gegangen, hat dort seine Karriere gemacht und ist dann 1621 dort auch zum Bürgermeister gewählt worden, aber hat sein Amt so gut wie nicht mehr ausfüllen können, weil er schon schwer krank war und dann auch im selben Jahr noch verstarb.
Sieht man auch, wie viel Achtung und Wertschätzung er in Leipzig hatte. Ja. Denn sonst hätte er ja gar keine Chance gehabt, überhaupt dafür in Frage zu kommen für das Amt des Bürgermeisters.
Zumal es ja damals auch immer so war, er war ja kein gebürtiger Leipziger, also keine alte Familientradition irgendwo, ne, sondern er war ja ein zugezogener Zugereister. Und sein Verlag besteht ja im Grunde, oder besser gesagt, die Bestandteile davon bis heute. Nach 182 Jahren in Familienbesitz der Familie Große ist dann der Verlag in die Weidmannsche Buchhandlung übergegangen, die dann auch insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert große Bedeutung hatte. Und diese Buchhandlung und dieser Verlag, die stehen ja bis heute noch.
Manches überdauert die Zeiten, mehr oder weniger. Gut, wieder ein bisschen Musik und ja, nach der Musik geht's sozusagen auch mit Musik weiter.
Und welche Musik im Mittelpunkt stehen wird, das können Sie jetzt hören. Hier ein kleiner Vorgeschmack.
Jetzt kommen wir zu Wilhelm Wiebrecht und das war ein Mann, der etwas vollbracht hat, das auch nach über 150 Jahren noch Bestand hat. Was hat denn der Mann erfunden oder ins Leben gerufen, sagen wir mal so, ist vielleicht besser.
Wilhelm Wiebrecht ist gebürtiger Aschersleben.
Ja.
Wurde am 8. August 1802 hier in Aschersleben als Sohn eines Musikers geboren und ist von frühester Kindheit an durch seinen Vater in Musik ausgebildet und mit Musik in Kontakt gekommen. Und hat somit schon im Alter von 10 Jahren seine ersten Violinkonzerte gegeben. Nach der Ausbildung ist dann der junge Wilhelm Wiebrecht auch nach Leipzig gegangen.
Ja, das ist eben eine Stadt der Kunst und Kultur.
Ja, und ist dort Mitglied des angesehenen Gewandhausorchesters geworden und hat dort auch Bekanntschaft beispielsweise mit Karl Maria von Weber geschlossen oder gemacht. Und nach einiger Zeit, 1824, ging er dann nach Berlin, wo er dann erste Kontakte zur Militärmusik bekam und sich dann sehr für dieses Musikgenre interessiert hat, insbesondere für die Militärmärsche. Er hat dann auch begonnen, entsprechende Märsche zu komponieren, hat dann auch irgendwo Kontakt zum preußischen König Friedrich Wilhelm III. Bekommen. Und so kam dann eigentlich seine bis heute bestandhabende Leistung zustande. Er ist dann auf die Idee gekommen, den sogenannten Zapfenstreich, den es zu dieser Zeit schon gab, der aber, ja, wie soll man sagen, mehr ein Ritual war, ein kurzes, das zu untermauern mit einer entsprechenden Militärmusik, mit einem entsprechenden Marsch. Darauf gekommen ist er, weil er gesehen hat, dass im Zarenheer der Zapfenstreich auch mit Gebeten und musikalisch etwas untermauert wurde. Und er hat dann seinem König diese neue Form des Zapfenstreichs vorgeführt. Und der, wie auch der russische Zar, waren ganz begeistert davon. Und seit diesem Tage an ist es im Grunde genommen so, dass der militärische Zapfenstreich zur Zeremonie geworden ist und das bis heute so ist.
Ja, das war ja 1813 rum, als das aufkam, schon eine ganz schön lange Zeit.
Das ist schon eine ganz schön lange Zeit, ja. Und wie gesagt, da hat sich nichts dran geändert. Die Bundeswehr und so ziemlich alle anderen Heere, die es gibt, praktizieren den Zapfenstreich alle heutzutage in einer ähnlichen Form.
Ja, und er muss auch ein hervorragender Militärmusiker gewesen sein, denn er hat ja auch in Paris einen Preis gewonnen an einen Wettbewerb der internationalen Militärkapellen.
Ja, ja.
Und hat da den ersten Preis erhalten.
Und hat ja auch, da sind wir beide nun sicherlich nicht so fromm, hat ja auch einige Militärmärsche komponiert, die bis heute noch gespielt werden.
Und Berlin und Potsdam verbindet man sowieso immer ein bisschen mit Preußentum und Militärmusik. Ja. Das fällt einem auch gleich dazu ein, ja.
Ich denke mal, wie gesagt, viele der gesamten militärischen Entwicklungen, wo das ja auch mit reinspielt, sind ja vom Königreich Preußen initiiert worden.
Das ist, immer hat man
und
auch so
sind auch
Kopf.
In dieser Zeit der sogenannten Befreiungskriege entstanden und haben sich auch etabliert.
Und ehe wir uns gleich ins kühle Harzer Nass stürzen, Musik mit Hank Williams' Cool Water.
Thema Baden im Harz. Und wenn ich da gerade lese, dass es heute noch über 60 Teiche im Oberharzer Wasserregal gibt und in fast allen das Baden erlaubt ist, ja, da haben wahrscheinlich alle Badelustigen viel Platz zum Baden.
Das mit Sicherheit. Wir hatten ja diese Themen schon ein, zwei Mal angesprochen, kommen da heute aber ein bisschen auf ganz was Spezielles noch. Ich denke mal, es wird sicherlich wenige Orte in Deutschland geben, so wie Clausthal-Zellerfeld, die so reich gesegnet sind mit so vielen Gewässern und in denen man dann auch noch baden darf.
Man vermutet es ja auch im Harz nicht so. Ja, Harz verbindet man ja immer zuerst mit Wald und Mecklenburg-Vorpommern mit Wasser.
Und ja, Talsperren, so okay, die kennen die Leute auch noch, die großen Talsperren, die ja zum Baden nicht so toll geeignet sind, aber diese Teil, die vermutet man eigentlich weniger. Und ja, sie sind ja auch bis heute immer noch mehr oder weniger Geheimtipps. Und darum ja auch unser Beitrag heute dazu. Es gibt dort wunderschöne Teiche und wer denn auch noch gerne sich ein bisschen bewegt in der freien Natur, für den gibt es eigentlich nichts Schöneres in solchem Sommerwetter, als auch eine sogenannte kleine Badewanderung mal zu machen, sich mal die Karte zu nehmen, mal zu schauen und eine kleine Wanderung zu machen und dabei mehrere Teiche aufzusuchen und in diesen baden zu gehen. Das ist vollkommen unproblematisch möglich. Teilweise liegen dort oben im Oberharz die Teiche nur wenige hundert Meter auseinander. Und ja, da ist für jeden Geschmack was dabei.
Und die sind sozusagen noch naturbelassen. Es gibt ja, ist ja kein Schwimmbad, sondern einfach ein Gewässer, wo jeder baden darf.
Sauberes, glasklares Wasser, wo man, würde ich mal so hinstellen, vollkommen unproblematisch auch das trinken kann. Also für Naturfreunde sicherlich ideal. Teiche, die sind zum Teil von Wald umgeben, teilweise grenzen aber auch Wiesen dran. sodass man sowohl schattig liegen kann wie auch in der Sonne. Natürlich muss man dazu sagen, diese über 60 Teiche dort oben, die noch gut erhalten sind und wo auch mehr oder weniger das Baden erlaubt ist, dort gibt es keinen Komfort und auch keine Sicherheit. Das heißt, das Baden ist erlaubt, aber es gibt auf eigene Gefahr keine Rettungsschwimmer. Und das muss man sich immer durch den Kopf gehen lassen. Insbesondere, wenn man noch mit Kindern da ist. Also nicht irgendwo Kopfsprung rein und dergleichen, sondern immer schön gucken, ne? Und die Seen und Teiche sind natürlich auch zum Teil recht kalt, haben Strömungen und dergleichen. Also es bestehen dort keine großen Gefahren, weil die Zuläufe hier ring sind und die Abläufe auch. Aber diese Dinge muss man bedenken. Es gibt auch keine großen Sandstrände und auch keine Umkleidekabinen. An den meisten ist es auch üblich, dass irgendwo FKK gebadet wird. Spricht also nichts dagegen. An vielen Teichen sind lauter kleine Buchten, da wird man also auch nicht beobachtet oder gesehen. Wer gerne, wie ihr sagt, in Naturteichen badet und dann auch gerne ein bisschen sich in der Natur bewegt, dem ist das zu empfehlen. Ich habe hier mal drei verschiedene Routen, sage ich mal, zusammengestellt. Das wäre zum einen um Bunten Bock herum. Dort ist wie an einer Kette eine ganze Anzahl von Teichen aufgereiht, in dem man baden kann. Das beginnt mit dem oberen Nasenweißer Teich, Pixeheier Teich, Schwarzenbacher Teich, Bärenbrucher Teich, Ziegenberger Teich, Sumpfteich, Hasenbacher Teich, Semmelwiesenteich, Ober- und Unterer Flambacher Teich, Haderbacher Teich und Prinzenteich. Du siehst, das ist an einem Tag, weiß Gott, nicht zu schaffen. Und das sind alles keine kleinen Tümpelchen, muss man dazu sagen, sondern das sind richtig ausgewachsene Teiche, die alle ihren Ursprung im Bergbau haben und die ja alle zum Weltkulturerbe Oberharzer Wasserregale dazugehören. Und dort gibt es auch überall was zu sehen, weil natürlich diese Teiche alle miteinander verbunden sind durch entsprechende Gräben, durch Wehre, Hebewerke und. Es ist auch vieles ausgeschildert, ist also auch interessant, dort zu wandern.
Ja, und es ist auch interessant wahrscheinlich, wenn man sich die Wiesen anguckt und was da alles so kreucht und fleucht.
Genau.
Und sticht manchmal.
Und sticht. Ein zweiter Tourenvorschlag wäre dann praktisch östlich von Clausthal-Zellerfeld. Dort gibt es den Foruner Teich, den Jägersbleker Teich, den Hirschler Teich, den oberen, mittleren und unteren Pfauenteich, die mehr oder weniger alle in einer Region aufzufinden sind. Und dann wäre noch Hahnklee-Boxwiese zu nennen, wo auch so eine schöne Tour zu machen wäre. Vom Auerhahnteich über den neuen, den oberen und den mittleren Grumbachteich. Das ist vielleicht am ehesten noch zu schaffen, 4 Teiche an einem Tag.
Hast du es schon mal ausprobiert?
Da war
Teich
schon mal.
Zu Teich zu schwimmen sozusagen.
Das geht ja nicht ganz, aber
ich habe das vor
ein paar Jahren schon mal gemacht dort oben, ja. Also das kann man natürlich, wie gesagt, ohne Ende machen und da ist es, wie gesagt, am besten, wenn man sich mal eine größere Wanderkarte oder sowas zur Hand nimmt. Vieles darüber findet man auch auf unserer Website www.harzurlaub.de von einzelnen Teichen oder auch von der gesamten Region, aber dass man sich das anschaut. Es ist sehr unterschiedlich. Gewisse Teiche kann man mit dem Auto direkt erreichen. Andere, da sind Parkplätze in der Nähe irgendwo. Und dann gibt es natürlich auch welche, wo man einen recht weiten Fußmarsch hin hat. Und von daher, wie gesagt, sollte man sich vorher das Ganze mal auf einer Karte anschauen, um dann sich einen Plan zu machen.
Ja, es gibt ja aber auch Badeteiche, die richtig ein Waldseebad sind, wenn das jetzt alles zu unsicher ist. Oder wer sagt, ich habe kleine Kinder, beispielsweise um Clausthal-Zellerfeld.
Ja, da gibt es beispielsweise direkt mitten in Clausthal-Zellerfeld den oberen Herzberger Teich. Das ist ein Waldseebad mit Strand und mit Spielplatz und Gastronomie und Rettungsschwimmern mit allen. Ne? Da ist natürlich bei so einem Wetter auch Betrieb. Bei vielen anderen Teichen wird man sicherlich auf wenig andere Badegäste stoßen zum Teil, wenn man nicht sogar ganz allein dort ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin immer mehr so ein Typ, der Badeanstalten überhaupt nicht mag. Ein Schwimmzug und man ist schon wieder an irgendeinen angestoßen. Also das ist nicht meins. Aber so hat halt jeder seine eigenen Vorstellungen. Der eine mag es halt in ein bisschen sicherer und schönen Sandstrand und dem anderen, dem genügt es halt, wenn er auf der Bergwiese liegt. die ungemäht ist. Wie gesagt, viele Teiche sind dort auch sogar zum Teil ausgeschildert als FKK-Teiche oder es ist offiziell erlaubt, sagen wir es mal so. Aber an diesen Waldseen und Waldteichen spricht eigentlich im Grunde genommen nichts dagegen. Man kann auch keinen verärgern.
Ja, Bernd, wir hatten ja jetzt mehr so die Naturteiche im Blick als Badeempfehlung in der Natur. Mal so richtig sich ausruhen, entspannen und den Geräusch des Wassers zu hören und den Rauschen der Bäume im Hintergrund vielleicht. Aber du hast auch noch andere Seen, die auch hier in der Nähe sind, die man gerne besuchen kann mit der Familie.
Ja, gut, in Naturteiche sind es auch. Sind ja alles im Grunde genommen Teiche, die ihren Ursprung im Bergbau haben.
Aber eben die jetzt hier mehr in der Umgebung sind.
Ja, gut, sag ich mal so, Bad Lauterberg, der Wiesenbecker Teich, ist ja auch nicht gerade in der Umgebung.
Ja, schon
auch einmal über den Harz drüber weg, aber vorhin waren wir ja direkt im Oberharz. Und das ist nicht jeden seinen Geschmack, weil das auch zum Teil recht kalte Teiche sind.
Ja? Und wie ist da so die Durchschnittstemperatur bei schwülen Wetter, wie wir es jetzt gerade im vergangenen Juli hatten?
Schwierig einzuschätzen. Das ist bei jedem Teich anders.
Die sind ziemlich tief,
welche,
ja?
Die sind ziemlich tief, ja.
Wie tief ungefähr?
Also da gibt es durchaus Teiche, die 30, 40 Meter und tiefer sind. Dann kommt es ja auch immer darauf an, wie erreicht die Sonne diese Teiche. Wer ringsrum von hohen Bäumen umwachsen ist, der bleibt halt, weil die Sonne das Wasser nicht trifft, länger kühl. Ne? Also das von Teich zu Teich doch ein bisschen unterschiedlich.
Sagen wir mal so, aber, ist unter 20 Grad.
Temperaturen unter 20 Grad sind also, würde ich sagen, gang und gäbe dort oben. Ja? Und das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Meine auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch immer so eine Frierkatze. Also so aus dem Teich raus und sich dann beispielsweise in Schatten legen, ist auch nicht mein Ding. Ja? Also ich muss den schon in die Sonne.
Es wäre mir auch zu kalt.
Aber die haben ja alle diese gesamten Teiche, wo wir heute drüber reden, alle ihrem Ursprung im Bergbau, sind alle so im 16., 17. Jahrhundert meistens entstanden. Und so auch bei Bad Lauterberg, der Wiesenbecker Teich, ein recht großer Teich auch mit einer Wasserfläche von 8 Hektar, der 1722 angelegt wurde für ein Kupferbergwerk. Nicht allzu lange dort für Bergbauzwecke genutzt wurde und dann so peu à peu später ausgebaut wurde, so richtig eigentlich erst, nachdem auch das Gastgewerbe und der Tourismus ein bisschen aufkamen. Es ist also ein sehr malerisch gelegener Stauteich, der ja auch nicht so hoch liegt. Nicht ganz so doll bewaldet, zwar auch Wald dran, aber mehr ringsrum Wiesenflächen. Schöne Liegeflächen eigentlich überall. Man kann also fast ringsrum an diesem Teich baden. Er hat aber auch ein richtiges, ja, man kann auch sagen, Waldseebad mit Strand und Liegewiese und Spielplatz.
Campingplatz.
Es ist auch Tret- und Ruderboot ausleitert möglich, um den Teich dann vom Wasser aus zu erkunden. Sehr schön ausgestattete und gelegene Baude, Dombrowskis Baude, so im Holzfäller, nach kanalischer Art aus Baustellen, Blockhaus, genau das Wort. Ist dort mit auch gepflegter Küche und guter Gastronomie. Also ein Ausflug zum Wiesenbecker Teich lohnt sich.
Und man darf auch angeln.
Und es führt auch ein schöner Weg drumherum. Also man kann auch wandern und ähnlich dann ab und zu mal anhalten und die Füße ins Wasser halten oder ganz reinspringen. Hier ist es allerdings, sage ich mal, da hier doch ein bisschen mehr Betrieb ist, mit FKK ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Anders sieht das natürlich aus bei unserem letzten Teich, den wir heute vorstellen wollen, den treuen Nachbarsteich bei Neudorf.
Ja, wer war denn da so treuen, teuer Nachbarteich? Das ist ein schöner Name. Gibt es den schon so lange?
Der Name rührt eigentlich daher, dass das eigentlich mal drei Teiche waren, Nachbarn waren, nebeneinander, und die hießen mal Nachbarsteiche früher. Und so hat sich der Name entwickelt. Der eine von den treuen Nachbarsteichen, der wird heute Sumpfteich genannt, was dann nicht mehr ganz so schön ist, was aber auch darauf hindeutet, dass er halt im Laufe der Zeit, nachdem er nicht mehr zu bergbaulichen Zwecken genutzt wurde, versumpft ist. Es ist wahrscheinlich nicht falsch, nochmal zu erwähnen, dass diese Teiche dort oben im Unterharz bei Neudorf, Straßberg und dergleichen denselben Ursprung haben. Also auch alle bergbaulich angelegt worden sind und es praktisch ein zweites kleines Wasserregal des Harzes ist, so wie das Oberharzer, was ja Weltkulturerbe ist, ist dort ähnlich, nur bei weitem nicht so bekannt. Auch diese Teiche sind alle miteinander verbunden durch Kanäle, durch Hebewerke und hatten alle eins denselben Zweck. Sind dann alle irgendwie im Laufe der Zeit, nachdem der Bergbau eingestellt wurde, in Vergessenheit geraten und dann später wieder neu ausgebaut worden. Insbesondere mussten teilweise denn die Dämme erneuert werden und dergleichen. Und so ist es auch hier bei dem treuen Nachbarsteich, der dann eigentlich erst zu DDR-Zeiten wieder so richtig in Betrieb genommen wurde und restauriert wurde. Und wo sich dann vom Kombinat Kalibau dort auch ein großes Ferienlager installiert wurde, was eigentlich recht bekannt war. Ja, davon ist nichts mehr übrig heutzutage. Es ist heutzutage mehr oder weniger wieder ein blanker Naturteich. Zwar gibt es heute wieder dort auch einen kleinen Campingplatz, aber ansonsten, wie gesagt, ist es ein Naturteich, wo auch Bahnen auf eigenes Risiko angesagt wurden.
Schon den Geldbeutel.
Das auf jeden Fall. Es ist auch ein sehr schön gelegener Teich, wo man auch absolut seine Ruhe hat. Was allgemein eigentlich bei diesen Oberharzer Teichen, die im Wald liegen, ist kein großer Antrag zu befürchten.
Ja, die Menschen sind bequem.
Ja, aber an diesen Teichen, das ist wirklich Natur pur. Ja. Da ist auch noch viel zu sehen, wenn man dort, ich sage mal, am Wasser auf der Wiese liegt. Da ist überall was los.
Ja, glaube ich, ja. Das sind schon durch die Wasserpflanzen, die sich wahrscheinlich auch überall angesiedelt
haben. Anders einfangen. Wie auf der Liegewiese im Freibad, wo höchstens mal eine Wespe oder eine Hummel vorbeikommt, dort krabbelt und lebt es überall. Und bei entsprechender Witterung kann man auch Fische im Wasser beobachten. Also da ist schon für Unterhaltung gesorgt und insbesondere auch Kindern viel zu zeigen. Wobei nochmal darauf hingewiesen werden sollte, wie gesagt, nicht bewachte Teiche. Man muss also schon auf seine Kinder dort aufpassen.
Ja, ich nehme an, Schild steht bestimmt auch nochmal da.
Sollte eigentlich,
meistens
aber
ist es ja
meistens ist es so. Aber du weißt selber, wie das bei solchen Verlassenen, da kann man 10-mal ein Schild hinstellen und 10-mal ist es auch wieder weg.
Und trotzdem passieren jedes Jahr Badeunfälle mit oder ohne Schild.
Weil die Leute einfach unvernünftig sind, ja. Zum einen, wenn man nicht richtig schwimmen kann, sollte man nicht in solche Gewässer gehen. Zum zweiten sollte man es auch möglichst nicht alleine tun, sondern immer noch jemanden mit dabei haben, der auch schwimmen kann, weil es kann doch mal schnell was passieren. Ja,
ja? Ja, man also, unterschätzt das macht, immer, irgendwelche Strudel und Strömungen und Panik kommt auf und schon ist es passiert.
Ja. Auch das kalte Wasser lässt die Kräfte erheblich schneller erschöpfen, als wenn man wohltemperiertes Wasser hat, weil der Kreislauf hat ja auch damit zu tun dann. Und trotz alledem passiert da oben eigentlich sehr selten was. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass natürlich dort nicht so viele Leute baden wie an der Ostsee. Und alle dort immer der Meinung sind, an der Ostsee sind ja Rettungsschwimmer da, ne, und jede Menge Leute und. Aber man wird auch nicht bemerkt dann, wenn man dort irgendwo 20 Meter weit draußen nicht mehr kann. Da ist Rufen an der See kaum noch möglich. Das dringt gar nicht bis an den Strand vor. Wie gesagt, es sind in den meisten Fällen sind es ältere Leute oder Kinder, die sich dann ältere Leute überschätzen und Kinder, wie gesagt, die noch nicht die Kondition, die Kraft haben oder noch gar nicht richtig schwimmen können.
Na gut, aber wir wollten ja jetzt hier nicht schwarz malen.
Auf keinen Fall, aber ich bin der Meinung, es sollte schon mal immer wieder darauf hingedeutet werden, weil ich es in jungen Jahren selbst erlebt habe und öfters da auch mit auch sonst konfrontiert worden bin, dass irgendwelche Leute beispielsweise sich schwer verletzt haben, weil sie einfach in solche Seen reingesprungen sind im Kopfsprung und dann auf den Stein aufgebreit sind und derartige Sachen. So was sollte man also grundsätzlich lieber bleiben lassen, sondern schön, gemütlich, langsam reingehen, dann passiert auch nichts. Und wenn es dann wirklich, und man kann schwimmen, auf einmal ein steiler Abbruch ist, dann ist man halt fort, taucht man wieder auf und schwimmt. Aber wenn man irgendwo mit dem Kopf draufprallt, dann war's das. Dann und wenn keiner daneben ist, der einen rauszieht.
Dann richtig ins Freibad mit Becken gehen und dann vom Turm runter schwimmen.
Oder, wie gesagt, in den Bergseen kann man sich richtig auspowern und schwimmen. Ne? Aber immer, wie gesagt, dran denken, dass dort kein weiterer Komfort und keine Hilfe zu erwarten ist. Aber da kann man ruhig mal 3 Schluck Wasser mehr zu sich nehmen, ne?
Ja.
Als in irgendeinem Chlorbecken.
Das ist wohl wahr, ja. Ja, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch allen Zuhörern und Zuhörern einen recht schönen, warmen Sommer zu wünschen, um alle Seen auszuprobieren. Und ja, dann haben wir ja schon bald wieder September und der Herbst, der hängt langsam wieder in den Bäumen in der nächsten Sendung. Müssen wir mal sehen, worüber wir da sprechen werden. Und schön, dass Sie zugehört haben. Und wir verabschieden uns recht herzlich von Ihnen und wünschen Ihnen alles Gute bis zum Herzlichen im September. Es sagen Tschüss.
Bernd Sterne.
Und Konstanze Holthoff.